Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Man weiß nicht, wie sich die Corona-Lage noch weiterentwickelt. Deshalb sollen in Brandenburg mindestens 2 Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres noch alle Kinder und Jugendlichen weiter Masken tragen. Auch die Testpflicht bleibt. Zugleich werden aber Festivals mit bis zu 7000 Gästen ab August wieder möglich. Beides hat das Kabinett in Potsdam gestern beschlossen. Wie das bei den Betroffenen ankommt, Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat nachgefragt.
Sicher ist sicher, da ist sich Hartmut Steker vom Brandenburgischen Pädagogenverband mit Bildungsministerin Britta Ernst einig. Deshalb findet er es auch richtig, dass die Maskenpflicht vorerst auch für Grundschüler gilt.
Lieber 14 Tage die Maske. Ich hoffe, dass die vierte Welle nicht kommt, beziehungsweise wenn sie schon ist, sich nicht so auswirkt.
René Mertens, der Sprecher des Landeselternrates, ist nicht ganz so überzeugt von der Entscheidung mit den Masken, zumal die Maskenpflicht für Grundschüler gar nicht durchgängig einzuhalten sei.
Wir können es nachvollziehen als Elternvertreter, aber das Konzept an sich ist irgendwo nicht ganz schlüssig. Erklären Sie jetzt mal einem 7-jährigen Kind in der Schule, im Raum A, setzt die Maske auf. Viele Schulen haben ja auch schon eine Ganztagsbetreuung mit dem Hort in der Schule und nach 14 Uhr setzt die Maske dann wieder ab. Also ist schwer zu erklären.
Doch statt zu kritisieren, könnten Eltern und Lehrer auch selbst dazu beitragen, dass die Schulen offen bleiben und die Kinder weiter unterrichtet werden, betont Lehrervertreter Hartmut Steker. Und vielleicht eben schon bald wieder ohne Masken.
Das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen, die die Chance noch nicht ergriffen haben mit den Impfen, sollten überlegen, ob es nicht besser wäre, sich impfen zu lassen, eben ihrer eigenen Gesundheit zuliebe und der Gesundheit der Schüler, die vor ihnen sitzen.
Der Fortschritt der Impfkampagne ist auch für die Veranstalter von Konzerten und Festivals in Brandenburg ein wichtiges Thema. Oliver Schwarz plant für Ende August das 2-tägige Darmsrock-Festival nahe Kloster Lenin. Für ihn und viele andere Veranstalter seien Tests am Eingang ein Muss, so Schwarz. Auch für Geimpfte.
Es ist ja so, dass wir als Veranstalter ja natürlich auch ein Interesse haben, dass wir nicht als Brutstätte der Verteilung von Viren irgendwie auch herhalten, sondern die Veranstaltungsbranche ist jetzt momentan extrem darauf bedacht, ihre Hygienekonzepte genau so zu stricken, dass wir so eine Art Vorbildcharakter auch haben und auch sagen können, nur weil wir eine Großveranstaltung sind, geht nicht zwangsläufig von uns eben auch eine große Gefahr aus.
Sicherheitshalber haben Schwarz und sein Team das eigentlich eintägige Festival dieses Jahr auf 2 Tage ausgedehnt. Maximal 1000 Besucherinnen und Besucher können jeweils kommen. Alles im Rahmen der Landesregelungen also.
Also bei all dem, was jetzt gerade diskutiert wird, sind eigentlich sehr, sehr euphorisch. Es ist doch eigentlich was Tolles und wir haben wirklich auch richtig, richtig gute Bands, die sich auch wahnsinnig freuen, endlich mal wieder vor Publikum zu spielen.
Der Konzertveranstalter Oliver Schwarz im Beitrag von Amelie Ernst. 18.26 Uhr, Vorsicht auf der A24, Berlin Richtung Hamburg, zwischen Kremmen und Fährberlin, ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Auch in Berlin sind es nur noch 1,5 Wochen, bis die Schule wieder beginnt und trotz der immer noch steigenden Inzidenzwerte will Bildungssenatorin Sandra Scheres Präsenzunterricht, und zwar nicht freiwillig wie vor den Ferien, sondern verpflichtend. Scheres betont aber, natürlich werde sie die Entwicklung der Pandemie weiter genau beobachten. In den Schulen gibt's unterschiedliche Reaktionen auf die Ankündigung, wie unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann erfahren hat.
Der Leiter des Hans-Carossa-Gymnasiums in Spandau, Henning Rusbild, wünscht sich, dass zum Schulstart alle in die Schule können.
Grundsätzlich unterstütze ich sehr den Weg wieder zurück zur Präsenzpflicht, also zurück zur Schule. Denn ich denke, für die Schülerinnen und Schüler ist es tatsächlich das Beste, dass, wenn wir vor Ort sind.
Auf Unterricht für die Schülerinnen und Schüler in den Klassen setzt auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tom Erdmann. Bei steigenden Corona-Zahlen werde das womöglich in einigen Wochen zwar anders aussehen.
Momentan ist es aber so, dass die Zahlen noch nicht so hoch sind, dass wir sagen, es braucht halbe Klassen.
Nachdenklich wird Erdmann allerdings beim Stichwort Präsenzpflicht, die zum Schulstart wieder vorgesehen ist. Denn zuletzt konnten Eltern angesichts der Corona-Situation entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schickten. Daran würde Tom Erdmann auch festhalten.
Wenn die Eltern der Auffassung sind, das ist zu riskant, dann sollten auch die Eltern weiterhin die Möglichkeit haben, hier andere Angebote wahrnehmen zu können.
Diese müsse die Bildungsverwaltung dann aber auch schaffen, um die Kinder zu erreichen, die nicht in der Schule sind. Die stellvertretende Vorsitzende des Landeselternausschusses, Daniela von Hörschelmann, wiederum findet,
das Festhalten an der Präsenzpflicht ist absolut richtig und wichtig.
Sie argumentiert, Schüler könnten sich ohnehin vom Arzt befreien lassen, wenn etwa wegen Vorerkrankungen für sie oder ihre Eltern ein gesundheitliches Risiko bestehe. Die Bildungsverwaltung setzt darauf, dass sich die Schülerinnen und Schüler regelmäßig testen, anfangs 3-mal, später 2-mal pro Woche. Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, würde sich Rektor Henning Rusbild für sein Gymnasium wünschen, dass seine Schüler wie an beruflichen Schulen ein Impfangebot erhalten.
Das wäre deshalb sehr gut, weil wir ein bisschen Überblick haben könnten, wer tatsächlich dann geimpft ist und wer nicht geimpft ist.
Einen solchen Überblick hat am anderen Ende der Stadt in Lichtenberg Arndt Niedermöller, Leiter des Immanuel-Kant-Gymnasiums und Vorsitzender der Gymnasialleitervereinigung, schon mal für sein Lehrerkollegium.
Das hat schon im vergangenen Schuljahr angefangen, dass immer mehr Lehrkräfte dann dort auch schon die zweite Impfung hatte, sodass ich da wirklich nur von Einzelfällen ausgehe, die noch keine Impfung haben.
Hoffnung also auf regulären Unterricht zum Schulstart. Greifen soll im neuen Schuljahr ein überarbeiteter Corona-Stufenplan. So soll donnerstags die Corona-Lage jeder einzelnen Schule betrachtet und entschieden werden, welche Maßnahmen sie beachten muss.
Wie geht's weiter in den Berliner Schulen nach den Ferien? Kirsten Buchmann über die aktuellen Pläne. Die Corona-Krise hat auch den Arbeitsmarkt durcheinander gebracht. In diesem Monat hat das aber in der Region eher positive Auswirkungen. So ist im Land Brandenburg das übliche Sommerhoch bei der Arbeitslosigkeit ausgefallen. In Berlin waren im Juli zwar etwas mehr Menschen erwerbslos gemeldet als im Jahr zuvor, trotzdem weniger als sonst. Die Arbeitslosenquoten in Berlin 9,8, in Brandenburg 5,8%. Auch auf dem Ausbildungsmarkt ist die Lage in Brandenburg entspannt, in Berlin so lala. Hier suchen zwar 2000 Jugendliche mehr einen Platz, als es Plätze gibt, trotzdem bleiben noch Stellen unbesetzt. Nach den Gründen hat sich RBB-Reporter Raphael Knob erkundigt.
Noch ist der Ausbildungsmarkt durch die Corona-Pandemie stark gebeutelt. Viele Betriebe in Berlin, vor allem im Hotel- und Gaststättenbereich, können keine Ausbildung anbieten. Da steht schon das nächste Problem vor der Tür, der demografische Wandel.
In den nächsten 10 Jahren verlieren wir 40% unserer Mitarbeiter. Das müssen wir nachbesetzen,
sagt Sandra Wehrmann, Vorsitzende der DGWO. Rund 50 Azubis bildet das landeseigene Wohnungsunternehmen DGWO derzeit aus. Von Bürokaufmann oder Frau über Immobilienmanager, Manager bis hin zu eigenen IT-Spezialisten bzw. Spezialistin.
Die Herausforderungen sind zu gucken, wo finden wir Fachkräfte und wo nicht. Und zum Beispiel im IT-Bereich ist es sehr, sehr schwierig. Und da haben wir selber entschieden, wir gucken jetzt, dass wir auch dort Ausbildungsplätze anbieten. Die technischen Berufe, da ist es noch viel schwieriger, Menschen zu bekommen, also im handwerklichen Bereich. Und da haben wir ja eben, wie gesagt, mittlerweile auch 5 aus unterschiedlichen Ausbildungsberufen.
Doch für Gesamt-Berlin gilt, die Unternehmen hinken im bundesweiten Vergleich in Sachen Ausbildungsplatz hinterher. Während Brandenburg bereits wieder auf Vorkrisenniveau ist, bildet in der Hauptstadt nur jeder 9. Betrieb aus. In ganz Deutschland ist es jeder 5. Ramona Schröder, Vorsitzende der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur, wünscht sich daher mehr Ausbildungsplätze.
Ich glaube, man muss die administrativen Herausforderungen für kleine Unternehmen verringern. Und man muss gucken, dass kleine Unternehmen die Möglichkeit der Ausbildung bekommen. Und da müsste der Senat sich überlegen, was kann man da verbessern, vereinfachen.
Derzeit suchen 7.700 junge Menschen einen Ausbildungsplatz. Rund 5.700 offene Stellen gibt es. Heißt, 2.000 Suchende gehen derzeit in dieser Modellrechnung leer aus. Zur Wahrheit gehört aber auch, so die Arbeitsagentur, dass viele junge Menschen nicht mehr bereit sind, ihren Kiez für einen Ausbildungsplatz zu verlassen. Zudem bleiben seit Jahren viele Stellen vor allem in Handwerksbetrieben unbesetzt. All das kann die 19-jährige Romina Brandt nicht verstehen. Die Hellersdorferin fährt täglich 1 Stunde auf ihre Arbeitsstelle, hat mit 16 Jahren eine Ausbildung als Maler und Lackiererin begonnen, als einzige Frau unter vielen Männern.
Es war halt schon schwierig, wenn man halt aus der Schule kommt und gerade 16 Jahre alt ist und ein bisschen naiv und kindlich ist und man dann halt an die ganzen älteren Männer gerät, die Frauen auch überhaupt nicht gewohnt sind auf dem Bau. Da mussten sich halt auch beide Parteien dran gewöhnen. Es ist schon wesentlich besser geworden. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl auf der Baustelle.
Mittlerweile arbeitet sie auf dem Bau und will sich künftig noch weiter fortbilden. Und die Statistik der Arbeitsagentur zeigt, Auszubildende verdienen später mehr als Ungelernte.
Und weil Geld ja nicht alles ist, sie haben auch die interessanteren Berufe. Raphael Knob war das. Der Künstler Ben Wagin gehörte zu Berlin und war, wie viele Originale, gar nicht hier geboren. Nun ist der Künstler im Alter von 91 Jahren gestorben. Inforadio-Redakteurin Anke Burmeister erinnert an sein Leben und sein Wirken.
Die Bäume sind groß geworden im Parlament der Bäume. Sie wachsen mitten im Regierungsviertel und sind höher als die umgebenden Mauern. Gepflanzt wurden sie von Ben Wagin, gleich nach dem 9. November 1989. Nachdem Willy Brandt in einer Rede mahnte, an die Mauer in Zukunft zu erinnern, griff Ben Wagin zum Spaten.
Willy hat gesagt, da muss was von stehen bleiben und der heißt Brandt, verdammt nochmal. Und wenn so eine Persönlichkeit das sagt, dann muss ja irgendwie einer den Arsch heben.
Einfach den Arsch hochkriegen, einfach machen. Das war Ben Wagin. Er ist direkt, spricht die Menschen an, die manchmal eben Politiker sind, fasst sie mit seinen kräftigen Händen an, sagt einfach du, ist freundlich, aufmerksam, hartnäckig und setzt sich durch.
Wenn ich dann nur vor mich hindämmern würde, was gestern war, dann ist das nicht möglich, was jetzt morgen oder übermorgen ist. Ja?
Ben Wagin wird als Bernhard Wagin am 21. März 1930 im heutigen Polen, gut 200 Kilometer nordöstlich von Berlin, geboren. Er wächst auf dem Land auf. Im Kriegswinter 1945 setzt der Großvater den 14-jährigen Jungen in einen Zug Richtung Westen. Ben überlebt die Fahrt, über seine Familie spricht er später nie. Ben Tischlert baut Bühnenbilder, arbeitet als Schmuckdesigner und kommt 1957 nach Berlin an die Hochschule für Bildende Künste. Er wohnt direkt an der S-Bahn in der Nähe vom Tiergarten. Im Erdgeschoss eines eleganten Hauses befindet sich jahrzehntelang seine Wohnung, sein Atelier und sein Nest.
Ich bin hier, ich zähle mich auch nicht, dass ich unbedingt sage, ich bin jetzt ein Berliner, ja, was ja so ist. Aber ich bin auch nicht, dass ich sage, ich bin jetzt ein Deutscher, ja? Sondern ich bin einfach. Und das ist doch legitim. Man muss sich doch nicht nach dem Kuhstall orientieren, der irgendwann war, ja.
Bis 1972 ist Wagin ein erfolgreicher Westberliner Galerist im Anzug. Er zeigt als einer der ersten in Deutschland Warhol und Roy Lichtenstein. Doch dann setzt er die Ledermütze auf, zieht praktische grobe Klamotten an, fährt nur noch mit dem Rad oder läuft durch Berlin und beginnt, Ginkgo-Bäume zu pflanzen. Er malt Mitte der 70er Jahre das erste Wandbild in Berlin überhaupt, den Weltenbaum. Es entstehen insgesamt 3 riesige Wandgemälde. Und als Jahrzehnte später sein Weltenbaum hinter einem Neubau verschwindet, wird er von jungen Künstlern an einer anderen Stelle wiederhergestellt. Und Wandbilder heißen inzwischen Murals. Aber das ist nicht alles. Wagin belegt ein altes Depot, baut Skulpturen, schreibt Mahntafeln, sät Sonnenblumen und pflanzt immer wieder Bäume.
Ich bin kein Gärtner. Ich bin weder das eine noch das andere. Sondern das, was ja möglich ist, ich will weder das eine noch das andere sein. Dann muss ich mich ja entscheiden.
Ich habe versucht, die Mauern im Kopf zu begrünen. Das schreibt Ben Wagin in seiner Biografie. Es klingt poetisch und verrückt, aber mittlerweile wachsen 50.000 Ginkgos in Berlin, in Deutschland, in Polen und in Russland. Ben Wagin hat den Ginkgo wieder als Straßenbaum etabliert. Ginkgos sind resistent und werden sehr, sehr alt. Sie wachsen hoch in den Himmel, fest verankert in der Erde und erinnern an Ben Wagin.
Anke Burmeister über den Künstler Ben Wagin, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.